Vorweg eine kurze Sponsorinfo, mit der jede junge Mama relaten kann. Es geht um die Frage, wie gut schläft mein Kind? Da kann die Antwort lauten, bald besser, denn Blackroll hat deren berühmtes Recovery Pillow jetzt für Kinder weiterentwickelt und wir präsentieren, tada, das Recovery Pillow Kids, ein orthopädisches Nackenstützkissen für junge SchläferInnen ab 4. Dieses Spezialkissen unterstützt Kopf, Nacken und die natürliche Haltung der Wirbelsäule, sodass die Kids tiefer und besser schlafen, besser regenerieren, leistungsfähiger sind und all das gilt ja dann quasi automatisch auch für uns Eltern, oder? Dazu ist das kompakte Kissen auch eine prima Reisebegleitung. Darum gibt es wohl neben Kissen und Bezug auch immer so einen praktischen Travelbag. Interessiert? Dann folgt dem Link in den Shownotes und spart 10% auf das Recovery Pillow Kids und auch auf alle anderen nicht reduzierten Blackroll-Produkte im deutschen und im Schweizer Onlineshop. Mit dem Code MAMA10 die 10 als Zahl geschrieben.
Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen. Hier spricht Mella. Wir sind hier mal wieder beim Mama Talk Podcast und ich habe eine tolle Interviewgästin für euch, die liebe Dr. Anna Wohltat. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht über sie, aber bevor ich vielleicht das alles erzähle, sage ich erstmal, worüber wir heute sprechen wollen, nämlich darüber, wie prägsam dann doch die Beziehungen zu unseren Eltern sind. Ich merke es auch einfach immer wieder, deswegen freue ich mich, dass wir heute drüber sprechen. Und Anna ist auch selber Mama von 4 Kindern, hat bis zu ihrem 18. Lebensjahr in Russland gelebt, ist dann alleine nach Deutschland gekommen, ist jetzt CEO von einem Unternehmen. Okay, und ab jetzt werde ich einfach nochmal an Anna abgeben, dass sie sich auch nochmal gerne selber vorstellen kann. Liebe Anna, schön, dass du heute da bist. Dankeschön.
Ja, vielen lieben Dank. Schön, dass hier dabei sein zu dürfen heute. Kurz zu meiner Person. Ich bin in erster Linie Mama von 4 Kindern. Die jüngste ist 8 Jahre alt, der älteste ist 13. Also wenn man merkt, die Kinder sind sehr kurz nacheinander entstanden. Das ist auch so gewollt gewesen, damit sie gemeinsam aufwachsen können. Weil ich selbst das alleinige Kind zu Hause war immer sehr, sehr einsam. Das ist der Grund, warum ich 4 Kinder habe. Und sonst bin ich Geschäftsführerin von der Firma Metabolic Balance. Metabolic Balance ist eine Firma, die hilft den Menschen, das Leben zu verändern. Basiert auf 36 Blutwerte erstellen wir dir deinen kompletten Ernährungsplan um, passend nach deinem Stoffwechsel. Das ist so ein paar Wörter zu meiner Person. Ich habe fast 2 Doktortitel, also ein und eine habe ich jetzt noch Verteidigung im Januar.
Spannend.
Also werde ich bald Doktor.
Cool, und was für Bereiche sind das?
Also Gesundheitsökonom. Der erste Doktor habe ich in Mathematik gemacht und der zweite ist in Gesundheitsökonomie. Genau, und ich arbeite im Bereich der Medizin seit 15 Jahren. Bin selbst kein medizinischer Doktor sozusagen, immer im Bereich Marketing und Vertrieb unterwegs gewesen, habe auch 6 Hochschulabschlüsse in diesem Bereich.
Okay, du hast schon viel durch. Ja, krass.
Ja, genau.
Wahnsinn.
Und dann überwiegend habe ich jetzt seit 15 Jahren in dem Bereich Gesundheit, Wirtschaft gearbeitet, habe meine eigene Klinik in Moskau im Bereich der Orthopädie. Und Hilfe hier auch unter anderem Ärzte und Heilpraktiker ihren Business sozusagen erfolgreich zu gestalten.
Sehr spannend. Ich suche hier auch immer noch einen Job. Vielleicht komme ich auch auf dich zurück. Ich weiß nicht, inwiefern du vielleicht meinen Weg verfolgt hast, vielleicht auch nicht. Aber mir wurde ja bei meiner letzten Klinikstelle gekündigt. Aber das ist was ganz anderes. Wir wollen heute viel mehr über dich reden. Und lass uns doch vielleicht einsteigen, weil ich habe, wie gesagt, nochmal ein bisschen auf deinem Insta-Profil mich umgeschaut. @wohltat, könnt ihr auch gerne auch machen, die zuhören und folgen. Und da ist mir natürlich ins Auge gesprungen, dass du mit 36 Mama geworden bist. Und ich glaube, du hast es so gesagt, dass du 4 Kinder bekommen hast, bevor du 41 warst. Lass uns doch vielleicht da einsteigen. War das geplant, dass du Kinder möchtest in deinem Leben? Und lass uns vielleicht auch gerne darüber sprechen, ist das in Russland ähnlich, dass es normaler wird, später Kinder zu bekommen? Weil in Deutschland ist es ja wirklich gang und gäbe. Ich bin auch mit 32 Mutter geworden. Genau, das würde mich auf jeden Fall als Einstieg schon mal sehr interessieren.
Also normalerweise früher war das so, dass man in Russland auch Anfang 20 Kinder bekommen hat. Allerdings die Tendenz geht es dahin, leider gar keine Kinder oder Kinder spät kriegen. Das heißt, erst erste kommt die Karriere und erst dann kommen die Kinder und die Familiengründung. Und bei mir war das genauso. Ich habe auch erstmal Erfahrungen gesammelt, gearbeitet wie verrückt und Karriere gemacht. Und dann, ich wollte aber auf jeden Fall Kinder haben. Das war bei mir ein Mindset und ich wollte viele Kinder haben. Und dann, wo ich den Mann gefunden habe, der, mit dem ich dann Kinder zeugen konnte, wo ich das so definiert habe, ab dem Zeitpunkt konnte man mich nicht mehr stoppen. Und eigentlich wollte ich bis zum 40. Lebensjahr 4 Kinder haben, hat nicht ganz gepasst. Also ich hatte 4. Kind mit 41,5 bekommen.
Okay, ja. Würdest du es wieder so machen oder?
Auf jeden Fall, ich würde auch noch mehr kriegen, wenn ich jetzt noch die Gelegenheit hätte, weil die Kinder ist einfach was Wunderbares und vor allem, wo die so viele sind auf einmal. Am Anfang ist es sehr, sehr schwer, natürlich, aber nachhinein, wo die ein bisschen größer sind, ist natürlich total einfach, weil sie schon sich miteinander beschäftigen und also als Elternteil ist man weniger gefordert. Das ist einfach zum Selbst, quasi Optimierung der Arbeit.
Ja, total schön. Ich habe heute so einen interessanten Artikel dazu gesehen. Und zwar, ich bin ja so ein bisschen mehr feministisch auch unterwegs auf Instagram und auch gerne mit dem Mama Talk Podcast immer mal wieder. Und in dem Artikel ging es darum, dass sehr viel Geld mit Social Freezing, also Egg Freezing gemacht wird, dass wir Frauen unsere Eizellen einfrieren können, weil das genau daran anknüpft, was du gerade gesagt hast, dass Karriere zum Beispiel auch in Russland an erster Stelle steht und dann kommen die Kinder. Und dass es tatsächlich eigentlich schon lange bekannt ist, dass das gar nicht so sehr stimmt, dass die Fruchtbarkeit jetzt ab 35 abrupt abnimmt, sieht man jetzt auch an dir vielleicht als positives Beispiel. Du hast einfach in Anführungszeichen später angefangen und trotzdem war es gar kein Problem, 4 Kinder noch zu bekommen. Und terminiert tatsächlich auch die Wissenschaft, nur ist das irgendwie in der Gesellschaft nicht so angekommen, dass tatsächlich ja auch in Deutschland zum Beispiel ab 35 gilt man als Risikoschwangerschaft. Das sind so Dinge, die wurden uns irgendwie so eingebläut. Dabei ist das minimal natürlich, dass die Fruchtbarkeit abnimmt mit den Jahren, aber nicht von man ist 35 und plötzlich sinkt sie um 25% oder noch signifikanter. Also da muss man wirklich aufpassen und darf das gerne hinterfragen. Deswegen finde ich das so schön, weil ich zum Beispiel auch in meinem Kopf hätte ich super gerne 3 Kinder. Mein Freund sieht das anders, weil er merkt schon, dass es schwer ist, wirklich Karriere und Elternalltag miteinander zu kombinieren. Aber ich hätte eigentlich auch gerne mehr Kinder. Also es ist noch nicht gefallen die Entscheidung, auf jeden Fall wahrscheinlich noch ein zweites. Aber ja, deswegen finde ich es so schön, dass wir heute sprechen und du auch trotzdem ja alles Weitere gemacht hast. Also du bist CEO, du promovierst jetzt im zweiten Bereich. Also es ist total schön, dass trotzdem irgendwie alles möglich ist. Würdest du sagen, es ist hintereinander besser zu vereinen oder hast du alles gleichzeitig geschafft, unter einen Hut zu bekommen?
Also ich würde jetzt lügen und sagen, es ist alles ganz easy, gleichzeitig zu machen. Ich würde jedem empfehlen, das gleichzeitig zu tun und nicht einfach warten, weil die Kinder kommen nie zum richtigen Zeitpunkt. Das ist immer unpassend. Es ist ja lieber nehmen, was lieber Gott uns gibt, einfach und einfach froh sein, dass die Kinder da sind. Und das läuft ja irgendwie und das klappt ja irgendwie auch in Parallel. Also es war natürlich sehr, sehr schwer. Ich habe natürlich keine Freizeit gehabt oder habe ich immer noch ganz wenig oder fast gar nicht. Natürlich bleibt Zeit für sich selbst auch etwas weniger oder man kommt selber schon zu kurz, das kann man schon sagen. Ich hatte auch immer sehr viel Hilfe gehabt, das habe ich so bewusst organisiert, dass sonst hätte ich das alleine nicht alles hinkriegen sollen. Also ich bin jetzt alleinerziehende Mutter von 4 Kindern und das ist natürlich schon ohne fremde Hilfe, komplett im Beruf zu stehen, wäre das gar nicht möglich.
Und was für Hilfe meinst du vorher? Das war vorher dein Mann oder hattest du noch mehr Hilfe in dem Sinne?
Ich hatte noch mehr Hilfe. Ich hatte meine Mutter komplett da, die mich komplett unterstützt hat in dem Bereich der Kinderversorgung. Aber nicht nur sie, weil sie hat auch nicht mehr gepackt, weil es einfach zu viel wurde bei 4 kleinen Kindern. Ich hatte noch eine Babysitterin oder beziehungsweise die Vollzeit bei uns gewohnt hat. Eine Dame, Freundin von meiner Mutter, auch aus Russland, die uns dann komplett unterstützt hat. rund um die Uhr mit den Kindern. Und ich hatte noch eine Haushälterin, die auch den Haushalt unterstützt.
Ah ja, super.
Ja.
Ist das auch gängig? Also, weil ich habe immer das Gefühl, in Deutschland entweder spricht keiner richtig drüber oder wir geben unser Geld für andere Dinge aus, als uns da wirklich die Unterstützung reinzuholen. Ich frage mich auch, ob das so ein Frauending ist, weil sind wir ehrlich und die Statistiken geben es auch immer noch weiter, dass die Care-Arbeit halt eigentlich immer noch bei der Frau liegt. Und woran liegt es dann, dass die Familien sich nicht mehr Unterstützung reinholen und sich das wirklich, sich nicht zu schade sind, dafür Geld auszugeben? Also so habe ich das in Deutschland das Gefühl. Ist das in Russland anders? Ich kenne es auch von anderen Kulturen, dass es auch gängiger ist, dass die Familien sich untereinander viel mehr unterstützen, dass Cousinen reinkommen in die Familie, sobald ein Neugeborenes da ist und so weiter.
Absolut. In Russland ist es üblich, dass man, wenn man sich ein bisschen leisten kann, lieber auf ein neues Auto verzichtet,
Ja.
als quasi natürlich sich Hilfe holt, weil meine Zeit ist kostbarer,
Ja.
als mir irgendwelche Sachen anzuschaffen oder irgendwelche Sachen zu kaufen. Lieber nehme ich jemanden, der mir hilft. Da habe ich selber mehr Zeit für mich selber oder für andere Aktivitäten. Das ist so absolut so ein russischer Mindset auch. Also alle meine Bekannten und Freundinnen in Moskau haben immer jemand, der im Haushalt hilft oder mit den Kindern hilft. Das ist gang und gäbe. Das ist
Ja,
Standard. Genau.
sehr
Egal,
schön. Finde ich richtig gut.
wie viel Geld man hat oder nicht hat. Also alles, was über ist, gibt man dafür aus, um
Ja.
sich Freizeit zu schaffen oder zusätzlich in der freie Kapazitäten zu schaffen. Weil
Ja.
letztendlich Zeit, was wir haben, ist unbezahlbar.
Ja.
Daher sollte man so was von Anteilen, für was ich die Zeit dann verwende, wenn ich mir leisten kann, erkaufe ich mir quasi meine Zeit.
Ja, richtig schön sagst du das. Es ist ja auch nicht so, dass wir unbedingt uns Zeit ohne unsere Kinder erkaufen wollen, aber es ist so viel drumherum. Es sind ja nicht nur die Kinder, es ist die Termine organisieren. Wem muss ich das erzählen? Wir haben die meisten ZuhörerInnen hier sind Mamas. Also ihr wisst alle, wovon wir sprechen. Deswegen, also wir wollen ja nicht ohne unsere Kinder sein, wir wollen eher die Umstände verbessern. Und ich finde, das ist total wert. War das für dich dann so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, wahrscheinlich ein Kulturschock, als du mit 18 Jahren nach Deutschland gekommen bist? Also
Ja, auf jeden Fall. Das war schon ein Kulturschock in dem Sinne, wo ich dann gesagt habe, ich habe erst ein Studium Architektur studiert und wo ich bereit war, schon im Architekturbüro zu arbeiten, weiß ich genau noch, für 10 D-Mark Stunde, habe ich als erstes meinem damaligen Mann gesagt, ich war dann damals verheiratet schon mit 18, habe gesagt, ich möchte eine Putzfrau haben. Die Putzfrau kostet nur 6 D-Mark. Das heißt, ich mache noch 4 D-Mark gut, indem ich im Architekturbüro in der Zeit
ja.
arbeite. Gab es eine Riesendiskussion und Riesenstreit dazu, wie kann ich mir sowas überhaupt mal darüber nachdenken, eine Putzfrau zu haben. Wir haben doch selber kein Geld. Ich sage ja, aber ich verdiene doch 10 D-Mark und deshalb kann ich mir jetzt die Putzfrau leisten, bleiben noch 4 D-Mark übrig. Das ist doch Mathematik.
Richtig gute Einstellung. Also war dein damaliger Mann auch Deutscher? Oder?
Ja, genau.
Ja,
genau,
okay.
Genau.
Weil da merkt man ja vielleicht schon wieder dieses, ich weiß nicht, ob es typisch deutsches Mindset ist, aber auf jeden Fall das, was ich persönlich auch erfahre. Ja, genau. Okay.
Ja, daher, das war schon etwas Schock, aber ich konnte das durchsetzen. Und der Mann war nachher sehr, sehr froh, dass wir eine Putzfrau hatten, weil damit war ich dann entspannter. Konnte ich natürlich die Aufgaben und Tätigkeiten nur nachgehen, die mir wirklich Spaß gemacht haben und mich weitergebracht haben. Weil Aufgabe im Architekturbüro hat mich schon weitergebracht in der Form von Karriere. Und einfach putzen zu Hause bringt mich in dem Moment nicht weiter. Ne?
Ja, total. Du hattest vorab so ein schönes Zitat, ist bei mir hängen geblieben im Vorgespräch. Du hattest, glaube ich, eine alte Einstellung bezüglich Mutterschaft, dass du früher dachtest, eine Mutter muss sich aufopfern, der Familie gegenüber. Und ich weiß nicht, wann du diesen Mindset-Wechsel vielleicht durchgemacht hast. Jetzt würdest du, glaube ich, eher dich bezeichnen, dass Grenzen als Mutter auch wichtig sind. Vielleicht kannst du uns das nochmal so ein bisschen erklären.
Also das ist absolut wichtig, dass man als Mutter an erster Stelle steht. Weil nur so kann ich denn meine Kinder noch viel mehr geben, als wenn ich gestresster Mutter, die sich aufopfert gegenüber den Kindern ist. Weil so liebe ich mich in erster Linie mich selber. Ich habe Mitgefühl mit mir, ich gehe mit mir vorsichtig um. Damit habe ich aber Kraft und Energie, meine Kinder noch viel besser zu versorgen, als wenn ich mich jetzt komplett aufopfere, gehe selber in Opferrolle und sage, Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe mein Leben für euch geopfert, ich habe euch so viel gegeben. Und dann wachsen die Kinder mit diesem Mindset, mit diesen Schuldgefühlen auf. Ah, unsere arme Mutter hat uns doch alles dafür gegeben, die arme, und wir sind schuld dran. Also dieses Schuldding, das ist ja wirklich ganz grausam, auch Kinder gegenüber, das darf man nicht machen. Meine Kinder, ich habe mich nicht aufgeopfert wegen meiner Kinder. Ich habe mein Leben gelebt, ich habe genau versucht zu zelebrieren und quasi auszubalancieren, dass die genug Zeit von mir bekommen haben, aber gleichzeitig, dass ich für meine Aufgaben, die ich gerne gemacht habe, auch genug Zeit habe. Richtig. Und damit habe ich nicht dieses Mindset, oh Gott, ich habe mich aufgeopfert. Nein, ich habe mein Leben gelebt, sehr, sehr erfüllendes Leben und meine Kinder sind happy, dass ich mein eigenes Leben immer gelebt habe. Also die bekommen auch Recht, ihr eigenes Leben zu leben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Die werden nicht so richtig eingegrenzt. Die erwachsen als wirklich freie Bürger. Ne?
Mhm.
Mit diesem Mindset, mit diesem Selbstbestimmung-Mindset.
Ja, mir ist auch sofort in den Kopf gekommen, irgendwie komme ich auch immer wieder an diesen Punkt, dass wir ja, die ersten Jahre sind so prägend. Ich glaube, die ersten 7 Jahre sind die allerwichtigsten Jahre im Leben eines Menschen. Und wir nehmen ja gerade als Mutter oder auch als Vater, je nachdem wie viel Zeit man mit dem Kind verbringt, eine sehr, sehr prägende Rolle ein und sind Vorbilder für unsere Kinder. Und wie du schon sagst, also wenn immer dieses Aufopfern mitschwingt, einerseits kommt das Schuldgefühl dazu und andererseits werden sie es vielleicht auch reproduzieren. Das wäre auch meine nächste Frage an dich. Hast du das alles erst in dem Prozess durch deine eigene Mutterschaft gelernt oder hast du auch schon als Tochter gelernt im eigenen Elternhaus, dass du es mal anders machen möchtest?
Also ich habe in meinem Elternhaus genau das Gegenteil gelernt. Meine Mutter hat sich für mich aufgeopfert, lebenlang. Ja. Und dann darf sie mir natürlich immer bis heute noch Vorwürfe machen, dass sie sich für mich aufgeopfert hat. Und da habe ich keine Lust mehr drauf.
Ja.
Und genau so habe ich gedacht, für meine Kinder werde ich das nicht tun und ich würde meine Kinder das nicht antun. Die werden von mir nichts hören. Eher, dass ich zu wenig Zeit hatte für sie oder vielleicht zu wenig irgendwas mit denen gemacht, als zu viel. Ich habe mich nicht aufgeopfert und die kriegen nie Schuldgefühle dafür. Das war mir sehr, sehr wichtig, um das komplett konträr zu machen gegenüber von dem, was meine Mutter mit mir gemacht hat.
Trotzdem scheint ihr ja ein gutes Verhältnis zu haben, wenn sie dich so lange auch unterstützt hat mit deiner eigenen Familie oder macht das heutzutage immer noch was mit euch?
Also ich würde nicht sagen, dass es ein super Verhältnis ist zwischen meiner Mutter und mir. Da schwingt immer im Hintergrund diese Opferrolle-Thematik und diese Aufopferung. Allerdings, ich versuche jetzt als Erwachsener schon mich anzunähern oder mehr anzunähern zu meiner Mutter, weil ich natürlich schon meine eigenen Glaubenssätze auch schon verändert habe und mein Mindset auch weiter gewachsen ist. Das heißt, ich wachse ja immer als Persönlichkeit. Und aus dieser erwachsenen Persönlichkeit versuche, ihr viel mehr zu verzeihen oder viel mehr mit ihr näher zu suchen. Weil am Ende tut es mir das auch wesentlich besser, wenn ich mit meiner Mutter harmonisches Verhältnis habe.
Da sprichst du mir ehrlich gesagt aus der Seele, weil ich meiner Mama auch sehr nahe stehe. Aber es gab eine Phase, als mein Sohn zur Welt kam, er ist jetzt 2 Jahre alt, da fand ich, oh, Kinder heilen die Familienstrukturen. Aber so langsam kommen wir auch wieder an den Punkt, natürlich kann es auch am Ende immer noch Heilung sein, aber auch über Konflikte, also durch Reibung entsteht ja auch Heilung, wenn man denn bereit ist, diese Punkte miteinander zu klären oder aneinander zu wachsen. Aber ich versuche mir auch immer wieder zu sagen, ich bin jetzt 34, muss kurz überlegen, ja. Und ich trage das trotzdem auch mit mir, diese Päckchen, immer noch rum, obwohl ich auch eine erwachsene Frau bin. Ich bin mittlerweile selber Mutter, aber diese Anteile in uns sind teilweise so stark, finde ich, auch dieses innere Kind, Deswegen wollten wir heute auch ein bisschen mehr darüber noch sprechen, wie uns diese Beziehungen zu unseren Eltern vielleicht geprägt haben und vielleicht auch bei dir nochmal der persönliche Einblick, was für Glaubenssätze du vielleicht mitgenommen hast, was du vielleicht auch geschafft hast, schon zu reflektieren, zu bearbeiten. Und oftmals liegen darin ja auch wirklich unsere großen Schätze begraben, wenn man bereit ist, richtig tief vielleicht auch hinzugucken.
Ich kann es nur bestätigen, auf jeden Fall, diese prägende Zeit als Kind haben viele Glaubenssätze in mir geprägt, die ich erst als Erwachsener im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklungsprozessen verändern könnte und endlich mal viel mehr Selbstliebe und Selbstgefühl entwickeln könnte. Weil zum Beispiel der Glaubenssatz war, ich war ein sehr attraktives Mädchen. Und meine Mutter hatte immer Angst, dass ich quasi auf die schräge Bahn gerate und mich mehr auf die Schönheit ausruhe, statt zu arbeiten. Deshalb hat sie mir schon ganz früh eingeprägt, dass ich hässlich bin. Und ich bin aufgewachsen mit dem Mindset, ich bin hässlich und ich kann nur etwas erreichen, indem ich Leistungen erbringe. Und ich habe mich immer tot gearbeitet, Leben lang, bis ich erstmal diesen Glaubenssatz neu angeschaut habe und gemerkt habe, dass sie das gemacht hat absichtlich. Und sie hat natürlich ihre gute Gründe dafür, weil sie konnte auch nicht anderes, weil sie hatte andere Beispiele gehabt und dachte mal, das macht sie damit das Beste, dass mir mein Leben quasi am Anfang völlig versaut war dadurch, weil ich dann falsche Entscheidungen in diesem Zusammenhang getroffen habe, vor allem meine Partnerwahl oder Selbstwertgefühl. Oh, hatte ich dann nicht ausreichend Selbstwertgefühl, absolut keine Selbstliebe, auch diese Selbsthass entwickelt. Und diese Glaubenssätze hat es erstmal lange Zeit gedauert, bis ich die abgelegt habe, bis ich selbst den Selbstwertgefühl entwickelt habe, Mitgefühl mit mir selbst und die Selbstliebe. Und das war ein richtig langer Prozess, bis ich das geschafft habe, schon durch verschiedene Coaching und verschiedene Selbstarbeit, um das alles loszuwerden. Daher, unsere Eltern sind super prägend, auch wenn die gut meinen.
Ja, total.
Kann sein, dass die gewisse Schaden anrichten, mit denen man dann gewisse Zeit zu kämpfen hat. Das Gute ist aber dabei, man ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Das heißt, jeder kann seine eigene Kindheit nochmal reflektieren und überdenken und sogar umprogrammieren. Auch wenn manche Sachen vielleicht nicht gut waren in der Kindheit objektiv, kann man den Mindset entwickeln und die annehmen und die positiv sehen. Weil das kann ich jedem empfehlen, weil damit wird das Leben später wesentlich einfacher.
Wann hast du damit angefangen, diese Glaubenssätze aufzuarbeiten und wann wurde dir das überhaupt bewusst?
Ich hatte in meinem Leben eine stärkere Krise gehabt in 2018. Ich habe sogar versucht, mein Leben zu nehmen, weil ich war sehr stark in depressiver Zustand. Ich war alkoholabhängig und es war wirklich ein Tiefpunkt erreicht in meinem Leben, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist jetzt der Tiefpunkt. Entweder mache ich jetzt richtig weiter oder ich lebe nicht mehr. Und ich habe dann beschlossen, weiterzumachen und mein Leben ab diesem Zeitpunkt so zu verändern, dass ich zum glücklichen Menschen werde.
Wow, danke fürs Teilen. Das wusste ich nicht mal. Also danke für deine Offenheit.
Ja, ich möchte auch anderen auf den Weg gehen, dass es keine Lösung sich umzubringen, sondern es geht immer weiter. Ich steckte so tief im Mist und trotzdem habe ich geschafft, mich rauszuholen. Und wichtig ist, man hat in sich selbst diese Kraft, um da rauszukommen.
Schön.
Jeder hat diese Kraft. Und das ist einfach wichtig auch zu wissen, dass jeder weiß, jeder hat diese Kraft.
Ja, das ist so wichtig bei dem Thema Heilung, ne? Also klar, es ist super wichtig, von außen wahrscheinlich auch die Hilfe anzunehmen oder sich Unterstützung zu suchen, aber letztendlich müssen wir selbst für uns losgehen. Also da kann man noch bei so vielen Therapiesitzungen wahrscheinlich sitzen, wenn dieser Funke in einem nicht wieder entfacht oder Jeder hat vielleicht seine eigenen Worte dafür. Was war es bei dir? Hast du richtig klassisch Therapie gemacht oder du hast gesagt, du hast verschiedene Coachings gemacht? Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mehr mit reinnehmen.
Ja, auf jeden Fall. Erstmal stand bei mir selbst die Entscheidung. Die Entscheidung, die ich für mich selbst getroffen habe, mir gegenüber. So kann ich nicht weiterleben. Jetzt möchte ich glücklich werden. Jetzt möchte ich mein Leben wieder zurückholen. Und dann habe ich mir professionelle Hilfe geholt. Ich war in einer Entzugsklinik 3 Monate lang, habe ich mich komplett von Alkoholismus geheilt. Also seitdem trinke ich überhaupt nichts mehr. Das ist das sozusagen das Wichtigste. Und dann verschiedene noch dazu, also Psychotherapie, aber auch verschiedene Coaching noch dazu geholt. Den Mindset-Coaching, Personal-Entwicklungstrainings-Coaching bei verschiedenen bekannten Namen in der Branche.
Ja. Ich muss irgendwie die ganze Zeit wieder an Laura Marlina Seiler denken. Ich weiß nicht, ob du sie in irgendeiner Form kennst. Ihren Podcast Happy Holy Confident. Ich liebe den. Auch sehr spirituell und die hat auch so schöne Coachings und so weiter. Musste ich irgendwie gerade dran denken. Falls jetzt irgendwer sich fragt, nochmal nach bestimmten Namen, das wäre eine Empfehlung von mir.
Ich kann auch gerne einen Namen sagen, der mir super geholfen hat. Das ist die Joe Dispenza.
Oh ja. Ja, bin ich auch ein Riesenfan von, auch von seinen Büchern vor allem.
Ja. Genau.
Ja, richtig.
Also das
toll.
Hat mir wirklich enorm viel Kraft gegeben, wieder mich selbst zu finden.
Ja, schön.
Deshalb kann ich auch jedem empfehlen, Bücher zu lesen von Joe und auch seine Podcasts zu hören, seine Videos zu schauen und natürlich die Höhepunkte sind persönlich zu erleben in einer der Coaching-Sessions, wenn er wieder in Europa ist.
Mhm. Wie hast du dich in dieser Phase auf deine Familie noch einlassen können, auf deine Kernfamilie? Ich weiß nicht, inwiefern dein Kontakt noch zur restlichen Familie besteht, auch vielleicht in Russland und so weiter, aber ich meine jetzt, glaube ich, speziell vielleicht auf deine Kinder. War es auch sehr schwer, diese Phase, dich als Mutter für sie in dieser Phase zu erleben oder wie habt ihr das gemeistert als Familie?
Also es war natürlich sehr schwer, auch für die Kinder, die Mutter in diesem Zustand, in desaströsen Zustand erstmal zu erleben. Ich habe mit denen aber offen darüber gesprochen, auch nachhinein. Die haben dann Verständnis dafür entwickelt und waren froh, dass es dann vorbei war, dass ich irgendwann wieder geheilt war und wieder war die alte Mama. Aber in der Zeit, wo wirklich diesen Tiefpunkt erreicht war, das ging dann über mehrere Monate, das war natürlich für die Kinder sehr, sehr schwer. Das kann ich nur bestätigen. Die haben sicherlich auch gewisse Schaden davon getragen. Und ich versuche mit aller Kraft bis heute noch durch verschiedene Gespräche und Reflexionen diese Schaden zu minimieren, beziehungsweise dass die einfach das annehmen, das war so, das wird aber nie wiederkommen, das ist jetzt alles gut. Wie immer so den Blick nach vorne zu richten, dass die nicht diesen Rückblick haben und sagen, oh Gott, wir arme Kinder mit so einer komplexen, schwierigen Mutter, die Alkoholikerin ist und depressiv ist und was auch immer. Sondern jetzt bin ich sehr wieder da, sehr positiv eingestimmt, kümmere ich mich auch extrem gut, sowohl um meine Arbeit als auch um meine Kinder. Die sind alle glücklich und haben sehr positiver Blick nach vorne.
Schön. Ich habe nämlich auch gerade nochmal gerechnet, da waren die Kinder ja auch alle noch sehr klein, wahrscheinlich. Die älteste ist 13, meintest du, die jüngste 8, minus 7 Jahre, dann sind sie ja wirklich sehr klein.
Die waren noch relativ klein gewesen, daher nicht, also nicht so richtig bewusst das mitbekommen. Aber das kam schon von der, was wir vorhin gesprochen haben, von Überforderung, von einfach viel zu viel Arbeit, viel wenig Self-Care, dass ich einfach ich selbst zu kurz gekommen bin. Das war der Grund, die Auslöser, die enorme Depression und natürlich dann Alkoholismus und so weiter.
Ja, also ich kann es nachvollziehen. Ich habe jetzt in dem Sinne nur ein Kind, aber wenn ich das alles höre, was du so parallel machst und geleistet hast, wie hast du es geschafft jetzt wirklich? Also ich finde, ich ertappe mich selber öfter dabei. Ich lese auch super gerne, auch in die Richtung, über die wir gerade kurz gesprochen hatten. Ich lese auch gerne Romane, aber auch gerne Autobiografien und so weiter. Aber ich finde, man kommt immer an so einen Punkt, dass man das alles ganz toll findet, aber es ist schwieriger, das auf das eigene Leben anzuwenden. Also wie hast du es geschafft? Vielleicht kannst du uns auch, wenn du eine Routine oder Rituale hast in so einem Mama-Alltag, seitdem vielleicht im Vergleich zu vorher, wie hast du es geschafft, das besser zu etablieren, dass dieses Self-Care wirklich da ist, präsent ist und auch wieder nicht verloren geht? Ich komme zum Beispiel auch immer wieder an den Punkt, auch jetzt gerade, wir sind 6 Wochen ohne Kita und ich glaube, ich habe in der ganzen Zeit nicht einmal Sport gemacht. Also ja.
Ich kann genau nachvollziehen, was du meinst. Ich habe dann so geregelt, ich bin jetzt alleinerziehende Mutter, ich habe mich von meinem Partner getrennt vor 1,5 Jahren, weil das war das Beste, was es mir und Kindern passieren konnte, weil der Vater war nicht sehr passend, indem wie er das getan hat oder was er getan hat. Und daher habe ich mir aber als erstes Haushälterin geholt, damit ich quasi komplett entlastet bin von allen Hausarbeiten. Und das war meine erste Investition. Das heißt, es war egal, welches Geld ich habe, als erstes Geld kommt für die Haushälterin, wie ich schon gesagt habe.
Ja.
Damit ich selbst die Zeit habe, was du schon sagtest, am Frühmorgens aufzustehen, mal ein bisschen Sport zu machen, für mich selbst zu meditieren, mich auf den Tag vorzubereiten, bevor der Chaos mit den Kindern losgeht. Das heißt, ich stehe relativ früh auf, versuche so um 5:30 Uhr aufzustehen, damit ich 1,5 Stunden, 2 Stunden für mich noch habe, um mich auf den Tag vorzubereiten. Und das ist so eine der Routinen. Und wenn man selbst schon mit einem gewissen Fokus und Zielen in den Tag startet, dann kann man relativ sehr gut bewältigen, die alle Aufgaben. Und schauen, dass alle Tätigkeiten, die ich tue, immer auf die meine Ziele einzahlen. Das heißt, man definiert die Ziele und versucht, die eigenen Tätigkeiten so zu planen, dass es nur die Tätigkeiten sind, die auf die Ziele anzahlen, dass man nicht sich verwurstelt, dass man nicht hier um welcher Fokus verliert, sondern immer stark in den Fokus bleiben. Bei mir Fokus ist meine Arbeit, entsprechende Ziele bei der Arbeit und meine Kinder. Bei den Kindern sind auch gewisse auch Ziele in der Erziehung. Bestimmte Sachen möchte ich da mit denen zusammen erreichen. Was ich absolut nicht mache, ich kontrolliere nicht meine Kinder. Also ich versuche jedes Thema mit denen zusammen erörtern, diskutieren, damit selbst die auf dieser Lösung selber kommen. Weil es bringt nichts, wenn ich von oben herab den Jungen erzwinge. Das ist so, wie mit mir meine Eltern vorgegangen sind. Die haben Direktiven erteilt und einfach gesagt haben, was ich zu tun habe. Und das hat nichts genutzt am Ende. Weil irgendwann bin ich rebellisch geworden und habe absichtlich etwas gegen gemacht, was meine Eltern gesagt haben. Das möchte ich auf jeden Fall bei meinen Kindern vermeiden, dass ich sage, bitte, bitte, ich sage euch nichts, was ihr zu tun habt. Ich würde das so machen, weil die und die Konsequenz ist zu erwarten. Letztendlich ist aber euer Leben, ihr könnt das selbst entscheiden, wie ihr geht. Zum Beispiel bei jedem Snickers oder bei jeder Cola, ich sage nicht, dass die Cola nicht trinken dürfen, sondern erzähle, welche Folgen, was ist Diabetes und welche Diabetesfolgen das haben kann, solche Cola.
Und das hilft? Hilft es?
Ja. Also auf jeden Fall, ich habe gemerkt, dass Konsum von Süßgetränken, von Süßigkeiten jetzt reduziert wurde. Und wenn zum Beispiel ein Sohn immer noch das konsumiert, frage ich ihm, warum machst du das? Was ist der Grund? Und dann erklärt er mir, ich verstehe, dass es gesundheitsschädlich ist, aber ich kann nicht gegen machen, dass es bei mir wie Sucht. Ich möchte diese Cola, das ist in Zuckersucht. Dann gehen wir zurück und reflektieren und schauen, woher kommt diese Zuckersucht? Was sind die Gründe und was können wir dagegen machen zusammen?
Das klingt richtig gut und auch plausibel, weil ich auch überhaupt kein Fan bin von diesen plakativen Strafen. Ich habe mich damit auch schon ein bisschen beschäftigt, auch wenn das vielleicht in dem Alter von meinem Sohn noch nicht so relevant ist, aber ich denke auch schon immer so weit in die Zukunft. Ich bin zum Beispiel noch mit diesen Strafen groß geworden. Na, wenn ich das und das nicht mache, dann kriege ich ein Fernsehverbot, was ja überhaupt in gar keinem Zusammenhang steht, ne? Ja, deswegen finde ich es so schön, dass du das erklärst, weil das tatsächlich einen vorbereitet auf das weitere Leben und nicht einfach nur sagt, okay, das sind meine Eltern und das habe ich zu befolgen, das ist das Gesetz, ne?
Genau, ja. Genau. Also ich versuche jede meiner Entscheidung oder Verbot oder Empfehlung, ich erteile keine Verbote, ich erteile nur Empfehlungen, auch begründen, warum ich das so mache. Was ist der Grund? Oder anhand meiner selbst vielleicht nicht vorbildlicher Biografie, wo ich sage, ich habe diesen Fehler selbst gemacht und erkannt, dass es falsch ist, das so und so zu machen. Bitte mach das nicht. Du möchtest nicht meinen Fehler wiederholen. Zum Beispiel mit Alkoholismus. Ich erkläre, okay, dass ihr dir auf gar keinen Fall trinken sollen oder nicht mal probieren, weil das führt früher oder später zum Alkoholabhängigkeit. Und dann haben die das Problem mit Alkoholsucht, was ich dann hatte. Und dadurch für die ist es sehr präsent, sagen die, um Gottes Willen, wir werden nie, nicht mal probieren, weil das ist für uns ganz was Schlimmes. Das hat fast unsere Familie zerstört.
Aha. Es gibt ja oftmals, das beobachte ich auch an mir selber, dass wir unbedingt es anders machen wollen als unsere Eltern und dadurch sehr stark in das Gegenteil rutschen. Also klingt jetzt bei dir erstmal nicht danach, aber damit ihr da draußen auch versteht, was ich meine. Zum Beispiel, Anna wurde sehr, sehr streng, hört sich danach an, erzogen und deswegen könnte ja daraus resultieren, dass sie sehr laissez-faire zum Beispiel mit ihren Kindern umgeht, ohne Regeln, ohne Grenzen. Aber wir wissen ja auch schon, dass du Fan von Grenzen bist. Also würdest du sagen, es ist nicht so bei dir passiert, richtig?
Also meine Kinder haben Grenzen, aber ich versuche diese Grenzen auf andere Art zu kommunizieren. Ja. Ich versuche die auf eigenen Beispiel oder eigener Zuneigung oder sagen wir so, die wissen es, wenn die etwas machen, das wird mich traurig machen. Ich habe immer gesagt, ich liebe meine Kinder über alles, sage ich das auch zu meinen Kindern. Auch wenn die schlechte Note in der Schule haben, werden die dadurch nicht weniger geliebt. Das ist ganz wichtig. Aber ich bin traurig, wenn die schlechte Note haben. Weil das zeigt, dass die dann vielleicht nicht ernst genug das nehmen oder nicht ernst genug mich nehmen, weil ich sehr gerne möchte, dass die erfolgreich werden und gewisse Sachen kennen. Und das nehmen sie das schon etwas ernster und dann gehen sie da, reflektieren sie damit wesentlich besser, als wenn ich sage, ihr müsst die beste Noten haben, weil ich das will. Ne?
Ja.
Sondern
ja,
da gibt's auch ständige Reflexion. Und ich würde sagen, da sind auch schon gewisse Grenzen in dem Falle. Und das ist keine laissez-faire. Also mir ist es nicht egal, wie sie in der Schule sind. Oder mir ist es nicht egal, wie sie sich benehmen. Oder wie, was für Menschen da aufwachsen. Ne? Das ist jetzt nicht egal. Genau.
Total. Ich finde, das ist auch oft so. Momentan ist ja der Trend Richtung bedürfnisorientierte Erziehung und von vielen Menschen wird das dann aber auch so aufgefasst, als würde man plötzlich in dieser neuen Erziehungskultur gar keine Grenzen mehr setzen. Aber wer sich wirklich mal damit beschäftigt und das, was du jetzt auch gerade erzählt hast, finde ich, geht genau in die Richtung, was wichtig ist, dass man gewissermaßen auf Augenhöhe mit seinen Kindern ist und sie eher darauf vorbereitet, eigenständige Menschen zu werden, als halt wirklich nur platt irgendwas zu verfolgen, weil es einfach gesellschaftlich so ist, gesellschaftliche Normen oder die Regeln sind oder das Gesetz. Klar, das Gesetz ist wieder was anderes. Aber ja, ich glaube, du weißt, was ich meine und wir haben es jetzt ja auch schon ein bisschen erklärt.
Genau. Na, zum Beispiel gesellschaftliche Regeln, die können auch abweichen von meiner eigenen Regel. Ich kann so ein plakatives Beispiel machen. Es gab einen Vorfall in der Schule, wo mein Kind beschuldigt wurde, jemand anderer zu mobben. Ich habe den Vorfall untersucht. In meiner Welt wäre das nicht mobben. Also ich habe das nicht als Mobbing angesehen. Ich habe das angesehen, einfach ein bisschen, naja, sagen wir so, zwischen Jungs, die stärker messen, wer der Stärkere ist, und das ist normal. In der Schule wurde das sofort als Mobbing definiert. Ich habe meinem Sohn auch gesagt, okay, die Schule findet das nicht gut, was du gemacht hast. Wir müssen dagegen vorgehen. Das heißt, als Strafe hat er dann da bekommen, dass er eine Präsentation über Mobbing dann macht. Mhm. Wir haben mit ihm dann so eine Präsentation gemeinsam ausgearbeitet, dass er das präsentieren kann. Und ich sage, ich finde es gut, dass du das präsentierst. Ich finde es gut, dass du dir stellst, die Situation. Du musst einfach akzeptieren, dass in der Schule herrschen andere Regeln als zum Beispiel bei mir. Er weiß genau, dass ich das nicht, ihm überhaupt nicht sauer bin und ich überhaupt diese Situation nicht als Mobbing auffasse. Aber ich verfolge die Regeln der Schule. Und dadurch, dass die Schule das so verfasst, dann müssen wir das quasi befolgen. So, das heißt, er weiß genau, die Mama ist auf meiner Seite.
Ja.
Ja, da hat er einen gewissen starken Halt. Das heißt, ich war jetzt nicht, die Schule hat doch gesagt, du darfst dann den nicht mobben, das und das und das und umgekehrt. Ich habe gesagt, weißt du, für mich wäre das überhaupt kein Problem, was du gemacht hast. Ich hätte darauf gar nicht reagiert, wenn das mit dir jemand gemacht hätte. Ich als Mutter hätte nicht diesen Stress gemacht, dass es eine Mobbing ist. Okay. Du hättest dann einfach mit deinem Kumpel das auseinandersetzen müssen und sich selbst das klären sollen wie ein Mann. Das ist so meine Standing. Wenn die Eltern von dem Kind, der angeblich gemobbt wurde, meinten, dass es Mobbing ist, das ist natürlich in meinen Augen Verweichlichung der Gesellschaft enorm. Aber es gleichzeitig, das sind die Regeln heutzutage, wir müssen die verfolgen, also die Strafe akzeptieren wir. Und deshalb wird es genau verfolgt. Und du wirst das reflektieren und das nie wieder machen.
Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ja, ich finde es auch wichtig, dass man, ich frage mich die ganze Zeit schon, ab welchem Alter hast du vielleicht angefangen, diese Dinge mit deinen Kindern zu besprechen, zu reflektieren? Welches Alter ist vielleicht wichtig dafür und hast du es überhaupt schon immer so gemacht oder kam dein persönliches Wachstum auch ab einem bestimmten Punkt erst, dass du vielleicht bei dem ältesten Kind in einem gewissen Alter anders erzogen hast als jetzt? Also ich meine, wir wachsen ja auch als Mütter einfach mit, weil wir uns als Menschen weiterentwickeln und ich finde es auch so wichtig, dass man genau solche Themen thematisieren kann, also dass natürlich für jede Familie da draußen gewisse Regeln anerkannt werden, aber man persönlich die natürlich anders auslegen kann. Das finde ich auch zum Beispiel voll den wichtigen Punkt. Also deswegen, ab wann findest du, kann man das mit Kindern thematisieren?
Weißt du, jedes Kind ist unterschiedlich. Also zum Beispiel mit meinem älteren Sohn habe ich später angefangen, etwas tiefgründige Gespräche zu führen als mit meinem zweiten Sohn. Mein zweiter Sohn hatte mir so, schon bereits mit Alten von 7 oder 8 Jahren alt Fragen gestellt. Was ist Sex? Wie kommen die Kinder zustande? Kannst du mir das bitte genau erklären? Das hat ihm schon mit 7 oder 8 interessiert. Und dann auch weitere Thematiken. Und ich habe ihm alles immer ehrlich und deutlich alles erklärt, aus der Sicht der Erwachsenen zu bestimmten Themen. Und das hängt halt immer von den Kindern. Wenn man als Erwachsener merkt, da ist gewisses Interesse da, tiefer zu gehen oder tiefgründiger zu bestimmten Themen zu gehen, dann ist man natürlich bereit, dann nochmal tiefer zu gehen, mit denen sowas zu diskutieren und zu erklären. Aber das ist immer so ein bisschen von Kind abhängig, wie gut er entwickelt ist von Natur aus, von sozusagen von Gott her.
Okay. Ich würde auch behaupten, dass ich oft schon zu viel vielleicht Sprache verwende mit meinem Kleinen, aber ich merke immer, wenn er gelangweilt wird oder so. Wahrscheinlich schadet es nicht, damit früh genug anzufangen, glaube ich.
Genau, also schaden tut es nicht, aber ich würde auch die Kinder nicht überfordern und den Rocket Science erklären mit 2 Jahren, wo er überhaupt noch keinen Bezug dazu hat. Der ja einfach so spüren, gibt es da Reflexion, gibt es da schon gewisse Interessen und dann was man berichten möchte oder tiefer gehen möchte oder möchte man doch auf den gewissen Oberfläche noch bleiben und da nicht die Themen etwas tiefgründiger zu erörtern.
Ja.
Also zum Beispiel mit meiner Tochter, sie ist jetzt 8 Jahre alt, wir führen schon sehr tiefe Gespräche, weil sie dafür Interesse hat. Sie hat wirklich stellt mir auch sehr, sehr genau direkte Fragen, auf die ich dann ihr antworte. Das ist sehr, sehr überraschend. Die Jungs waren nicht so weit in ihrem Alter. Das heißt, die waren nicht so interessiert zu bestimmten Themen mit 8 Jahren.
Okay. Liebe Anna, wir sind schon relativ am Ende der Zeit angekommen, aber ich möchte dir unbedingt zum Abschluss noch eine Frage stellen, die nochmal ein bisschen Bezug darauf nimmt, worum es heute ja hauptsächlich auch ging, wie wir von unseren eigenen Eltern geprägt wurden. Wie ist das für dich? Du hast dir viel vorgenommen, du bist sehr reflektiert als Mutter, als Frau im Umgang mit deinen Kindern. Wie ist das für dich, wenn du jetzt an deine eigene Kindheit zurückdenkst und du das vielleicht alles nicht in der Art hattest? Betrauerst du das zu einem gewissen Anteil oder hast du damit schon Frieden geschlossen?
Also ich persönlich, wie ich schon vorhin erwähnt habe, damit Frieden geschlossen. Nochmals kleine Wiederholung. Es ist nie zu spät, glückliche Kindheit zu haben.
Ja.
Das heißt, ich hatte zwar objektiv sehr viele traumatisierende Erlebnisse in der Kindheit gehabt. Ich wurde auch geschlagen. Ich hatte auch sozusagen Misshandel erleben dürfen. Allerdings, ich habe das so für mich verarbeitet, dass es nur positive Bilder bei mir im Kopf geblieben sind. Und das ist sehr wichtig, weil damit habe ich mein Mindset umprogrammiert. Damit bin ich positiv eingestellt. Es bringt mir nichts, wenn ich ständig nachtrauere, wie schlimm das war, dass mein Vater mich mit 16 Jahren geschlagen hat. Das wird mich überhaupt jetzt nicht weiterbringen. Oder wie schlimm das war, dass meine Mutter so grausam zu mir war und sehr kalter Mensch war und mich quasi auf ihre Art natürlich geliebt hat, aber nicht so, wie wir heute das gewohnt sind, bedürfnisorientierte Liebe, ne? Mhm. Meine Bedürfnisse wurden natürlich übergangen und übersprungen und es hat keinen interessiert. Nachhinein kann man das aber alles überschreiben. Und in meiner Erinnerung habe ich nur glückliche Kindheit. Liebende Eltern, liebende Mutter, aus der Perspektive, wie ich mir das vorstellen würde, aus heutiger Sicht, habe ich mir diese Bilder quasi überschrieben und eingeprägt. Und damit lässt sich wesentlich einfacher und glücklicher leben. Das wollte ich so ein bisschen auf den Weg gehen. Das heißt, diese Retrospektive ständig da rum sich zu bemitleiden, wie schlimm das war, das bringt überhaupt nichts. Ne? Sondern das ist am besten reflektieren, was man besser machen kann und dann dieses bessere Bild einfach drüberlegen und sagen, wie schön eigentlich das war. Ich hatte eine glückliche Kindheit, es war alles sehr schön. Und das hat mich zu diesem Menschen gemacht, was ich heute bin.
Aha. Super inspirierend. Das ist ein toller Abschluss, den ich gerne so stehen lassen würde. Vielen lieben Dank, liebe Anna, dass du uns hier an deinem Leben hast teilhaben lassen und wir von deinen Erfahrungen profitieren durften, dass du so offen das alles mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Liebe. Danke, dass du heute hier zu Gast warst.
Ja, vielen lieben Dank, liebe Mela. Es war schön bei dir. Die Zeit verging sehr, sehr schnell.
Ja.
Und ich bin wirklich froh, meine Erfahrungen zu teilen. Vielleicht kann es ein oder andere helfen, die gewisse Schwierigkeit zu überwinden, um einfach in eine glückliche Zukunft zu gehen.
Bestimmt, bin ich mir ganz sicher. Danke dir.
Alles Liebe, vielen Dank.
Danke.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.